Ja, Genossinnen und Genossen, ich möchte, ich glaube, es sind in 21 Punkten ein bisschen thesenartig was zu dieser Frage sagen. Der erste ist, da sind wir uns, glaube ich, relativ einig, da ist sogar die Einigkeit mit bürgerlichen Medien relativ groß. Die Fluchtursachen sind relativ unstrittig. Es handelt sich um Krieg, es handelt sich um die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen und es handelt sich um die Zerstörung der sozialen Lebensgrundlagen und der sozialen Perspektive. In der Regel tritt das natürlich in irgendeiner Mischung dieser Faktoren auf. Beim zweiten Punkt, Krieg ist es sicherlich so, ist führend im Nahen Osten und in Teilen von Afrika, Mali, aber natürlich auch nachwirkend dort, zum Beispiel in Libyen, wo man die staatliche Struktur zerstört hat, weil man Gaddafi weghaben wollte und jetzt das Problem hat, dass dort erstmal wieder eine staatliche Struktur geschaffen werden muss, die die Grenzen dann dicht machen soll, weil natürlich tote Flüchtlinge im Mittelmeer für den Tourismus letzten Endes nicht gut sind. In anderen Teilen Afrikas ist sicherlich stärker die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen und der sozialen Lebensgrundlagen eine Ursache. Drittens, Flucht ist sicherlich für die Menschen, die fliehen, erstmal eine individuelle Entscheidung, wird aber als Massenphänomen durchaus zu einem objektiven Faktor. Und ich glaube und bin auch sicher, dass auch deswegen eine rein moralische Betrachtung dieser Frage nicht weiterhilft. Ich glaube durchaus, dass man sagen kann, dass Flucht auch einer der Faktoren ist, die zusammenspielen zur Gesetzmäßigkeit der ungleichen Entwicklung des Kapitalismus. Und es gibt natürlich neben diesem objektiven Faktor auch einen subjektiven Faktor im Umgang mit der Flucht, der dann zum Beispiel durch die mediale Aufarbeitung, durch die Regierungspolitik und anderes gesteuert wird. Und da gibt es auch eine ganz unterschiedliche Umgehensweise, wenn man mal in die Geschichte guckt. Wenn man zum Beispiel die Abwanderung aus der DDR nimmt, dann hatte die natürlich durchaus auch eine objektive Grundlage in der ungleichen ökonomischen Entwicklung und hatte dann aber einen subjektiven Umgang, nämlich dass es für den BRD-Kapitalismus natürlich auch politisch gut war, zu sagen, das sind gute Flüchtlinge, weil wir sie begrüßen, weil sie die DDR in Misskredit bringen und weil sie die DDR auch ökonomisch weiter ausbluten. Und es gab natürlich für die DDR-Regierung genauso einen notwendigen Faktor, damit umzugehen, nämlich diese Ausblutung zu stoppen. Von den Mitteln ist gar nicht die Frage, das zu diskutieren, sondern man muss das jetzt erstmal sehen. Es gab natürlich eine zweite Wanderungsbewegung, die dann ebenfalls subjektiv hier vom vor allem BRD-Imperialismus ganz anders wie die heutige dargestellt wurde. Das war nämlich die gezielte Anwerbung in der Phase der sogenannten Gastarbeiter, wo es einfach darum ging, dass dieses Land aufgrund dessen, dass ein Nachholbedarf durch die Zerstörung des Zweiten Weltkriegs da war, dass es zu geringe Arbeitskräfte gab, für die Interessen des Kapitals eine Zuwanderung brauchte. Und das war dann natürlich eine gute Zuwanderung. Allerdings muss man auch sagen, möglicherweise hat, und das wäre der vierte Punkt, damals schon der BRD-Imperialismus seine Fähigkeit erlernt, eine Problematik, die er selbst hatte, damals die Notwendigkeit, Arbeitskraft gezielt zu holen, auszunutzen, um gleichzeitig seinen potenziellen Gegner, nämlich die eigene Arbeiterklasse, zu spalten. Weil so sehr man damals Gastarbeiter, wie man sie damals nannte, ins Land lockte, man begann ja auch damals schon mit der Anstachelung von Ausspielungsmechanismen untereinander, von Rassismus. Degenhardts Tonio Schiavo ist ja durchaus Beispiel davon. Und das ist natürlich schon ein Punkt, wo man sagen muss, da muss man den Imperialismus insgesamt durchaus eine gewisse Achtung zollen. Er verursacht durch seine Kriege, durch die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen, durch die Zerstörung der ökonomischen Lebensgrundlagen eine Fluchtbewegung, die eigentlich ein Beleg dafür ist, wie faulend und parasitär er ist. Und er schafft es aber gleichzeitig, dieses sein Problem, des Faulens und des Parasitären auszunutzen, um sich selber eigentlich noch zu stärken, indem er es benutzt zur Spaltung der Arbeiterklasse, zum Gegeneinander ausspielen mit den Mitteln des Rassismus, aber auch noch mit den Mitteln der Zuspitzung der Konkurrenzsituation. Wenn ich aber sage, dass es die drei wesentlichen Ursachen Krieg, Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen, Zerstörung der sozialen Perspektive sind, und wenn ich wiederum sage, dass das für mich eigentlich heißt, die Ursache heißt Imperialismus, dann ist es relativ klar, dass es sich für uns verbieten muss, zu unterscheiden nach dem, was man als Spaltung ja auch macht, in sogenannte nette Flüchtlinge, die kommen dürfen, und sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge. Es ist auch ein völliger Unsinn, weil wenn man Menschen auch fragt, was würdest denn du tun, wenn du keine Perspektive mehr für deine Familie hättest? Was würdest du tun, wenn du am Hungern wärst? Was würdest du tun, wenn du keine Chance hast zu Kultur, zu Bildung und Ähnlichem in dem Land, in dem du wohnst? Du würdest natürlich im Interesse deiner Familie überlegen zu fliehen. Und insofern ist das ein völlig legitimer Ansatz, und es ist ein völlig falscher Ansatz, den man nicht zulassen darf, diese Aufspaltung in das eine oder das andere. Natürlich schließt das überhaupt nicht aus, auch nach der Klassenherkunft der fliehenden Schichten durchaus zu fragen. Und natürlich liegt es relativ auf der Hand, dass die armen Fliehenden in der Regel vermutlich eher im Umfeld der Länder, wo sie herkommen, landen, während die etwas begüterten Fliehenden die Chance haben, auch dorthin zu kommen, wo sie aus ihrer Sicht eine größere Chance haben, sich eine Perspektive aufzubauen, nämlich in die Zentren des Imperialismus, also auch zu uns. Andersrum müssen wir uns aber auch klar machen, selbst wenn es die begütenderen Fliehenden sind, es ist nicht die herrschende Klasse der Herkunftsländer, die flieht. Weil die sitzt dort relativ sicher im Sattel und hat keine Notwendigkeit zu fliehen. Und wir müssen uns klar machen, selbst wenn sie bei ihrer Flucht zu den Mittelschichten gehören, ihre Perspektive in unserem Land ist die Perspektive, in der Arbeiterklasse anzukommen und nirgends anders oder im ausgegrenzten Teil der Arbeiterklasse. Das heißt, ihre Klassenperspektive wird die in Richtung Proletariat oder ausgegrenzter Teile des Proletariats sein. Siebtens dürfen wir dann die Frage stellen, was kann unser Land denn an Flüchtlingen aufnehmen? Ich glaube, wir dürfen diese Frage nicht stellen. Weil natürlich ist es völlig logisch, dass es objektiv richtig ist, dass es ein Problem darstellen würde, wenn alle Flüchtlinge dieser Welt hierher kommen würde. Aber das ist nicht der Kopf, den wir, die Revolutionäre, die Kommunistinnen und Kommunisten, uns zu zerbrechen haben, sondern wir müssen letzten Endes klar machen, dass jegliche Begrenzungsdiskussion ja letzten Endes dazu führen würde, dass eine Begrenzung durch die herrschende Klasse dieses Landes umgesetzt würde. Und das würde bedeuten, es würden Interessen der herrschenden Klasse umgesetzt. Letzten Endes Interessen, die dem dienen, was Lukas gesagt hat, dass sich die herrschende Klasse dann, die Arbeiterklasse inklusive der Reservearmee, so zurechtschneidern würde, wie es ihr letzten Endes am meisten nützt. Und das heißt ja nicht nach den Interessen, dass jeder Arbeit hat, sondern das heißt eben auch nach den Interessen, eine Reservearmee zu haben, die groß genug ist, aber nicht zu viel kostet. Das hat ja Lukas relativ gut dargestellt. Der zweite Punkt, wieso wir die Frage nicht stellen dürfen, was kann unser Land an Flüchtlingen aufnehmen, ist aus meiner Sicht, und das wäre der achte Punkt, dass wir mit dieser Frage wieder dieses falsche Wir im Klassenstaat aufbauen würden. Das ist übrigens auch der Punkt, wieso ich mich so sehr über diese Aussage von Sarah Wagenknecht geärgert habe. Wer Gastrecht missbraucht, hat Gastrecht verwirkt, weil es ja beinhaltet, dass wir, also die Beherrschten, gemeinsam mit der herrschenden Klasse irgendjemandem ein Gastrecht zu geben hätten oder zu verweigern hätten. Und damit setzen wir uns mit der herrschenden Klasse in ein Boot, und das will sie immer. Das ist nämlich das, was hinter ihrer Sozialpartnerschaftsideologie und anderem steckt. Und das ist das, was wir bekämpfen müssen. Aus meiner Sicht ist eine der entscheidenden Punkte immer, aber auch in der Flüchtlingsfrage, zu propagieren, es gibt kein Wir im Klassenstaat. Es gibt im Klassenstaat zwei Dinge, und das ist zum einen die Klassenfrage, aber es gibt natürlich durchaus auch die nationale Frage. Ich glaube aber, dass wir hier erkennen müssen, dass es sich bei der Bundesrepublik Deutschland um einen der führenden Imperialismen und einen der starken Imperialismen handelt. Und deswegen glaube ich, ist es für Revolutionäre in diesem Land auf jeden Fall notwendig, die nationale Frage weit unterhalb der Klassenfrage anzusiedeln. Das kann in ausgebeuteten, unterdrückten Ländern im Imperialismus eine andere Situation sein. Ich glaube zum Beispiel, dass die portugiesische kommunistische Partei durchaus richtig beraten ist, auch die nationale Frage gegenüber der besonderen Unterdrückung in der EU zu stellen. Ich glaube aber, dass das für uns eine falsche Politik wäre, weil wir uns dann tatsächlich mit der auch innerhalb der EU dominierenden herrschenden Klasse der BRD zu nahe bringen würden. Trotzdem muss man zehntens sehen, es gibt natürlich unterschiedliche Interessen unterschiedlicher Fraktionen des Kapitals, auch in unserem Land. Und ich glaube, dass das, was vorhin in der Diskussion eine Rolle gespielt hat, Merkel, Seehofer, SPD, dass das weniger dafür steht, dass die nun eine humanere oder eine weniger humanere Politik machten, sondern sie standen mit ihren Unterschieden für unterschiedliche Interessen verschiedener Kapitalfraktionen, die erst in der Zusammenfindung zu einer gemeinsamen Strategie wieder waren, was ja Aufgabe der Regierung als ideeller Gesamtkapitalist im Kapitalismus ist, die unterschiedlichen Interessen unterschiedlicher Kapitalfraktionen zu vereinheitlichen. Und das ist offensichtlich in dieser Flüchtlingsfrage gar nicht so einfach, weil es offensichtlich Teile des Kapitals gibt, die auf andere Dimensionen von Notwendigkeit von Zufuhr von Arbeitskraft und Menschen setzen, wie andere Teile des Kapitals, was aber natürlich auch objektive Ursachen hat. Ich glaube auch, dass man hier auch durchaus die AfD einordnen muss. Also auch da lohnt sich nicht. Natürlich sind das Rassisten und natürlich sind das die führenden AfDler, muss man bekämpfen. Aber ich glaube, man muss vielmehr die Frage stellen, für welche Kapitalfraktion stehen sie, für welche Intention? Weil ich das Gefährlichste an der AfD tatsächlich das finde, dass sie meines Erachtens zum ersten Mal in der jüngeren deutschen Geschichte eine Kraft darstellen, die hin zum Faschismus aufmacht, die keine faschistische Kraft ist, aber hin zum Faschismus aufmacht und auf die, glaube ich, relevante Teile des Kapitals auch setzen. Das und relativ offen setzen. Das finde ich tatsächlich neu und auch der eigentlich gefährliche Punkt. Was ist elftens dann unsere Aufgabe, die Aufgabe der Kommunisten? Sie ist wie immer die Formierung der Klasse von einer Klasse an sich zu einer Klasse für sich. Und jetzt ist die Frage, wer aber ist die Klasse? Und da stehe ich tatsächlich auf dem Punkt, dass die flüchtenden Menschen, die zu uns kommen, Teil der Klasse dieses Landes sind. Und wir deswegen vor der Notwendigkeit auch stehen, sie gemeinsam mit den Teilen der Klasse, die hier geboren sind, die durch andere Migrationsdinge hierher gekommen sind, letzten Endes zu formieren. Und dass das auch der entscheidende Punkt ist, um Rassismus und anderes abzuwehren. Das erfordert aber auch zu erkennen, dass das, was die Quelle für Rassismus bei Teilen der hiesigen Klasse ist, oftmals Perspektivangst ist und diese sogar berechtigt ist. Weil es ist ja völlig richtig, wenn die Menschen hier die Angst davor haben, dass die Flucht von vielen Menschen in unser Land zu einer Erhöhung der Konkurrenzsituation auf dem sogenannten Arbeitsmarkt führen wird. Da haben sie recht Und Sie haben auch recht, wenn Sie das diffuse Gefühl haben, dass die herrschende Klasse das ausnutzen wird, um an die Löhne und ähnliches in Arbeitsbedingungen ranzugehen. Die Angriffe auf den Mindestlohn sind ja nichts anderes. Die Perspektivangst der Menschen, dass dies auch dazu führen wird, dass auf einem Wohnungsmarkt, wo Wohnung ja auch nichts anderes als Ware ist, auch dies zu einer Verschärfung der Konkurrenzsituation führen wird, ist ebenfalls berechtigt. Die Angst der Menschen, dass die Fluchtsituation ausgenutzt werden wird, um die Kommunen weiter in die Schuldenfalle zu treiben, was ja nichts anderes ist als eine Form von Klassenkampf, nämlich der Abwälzung der Lasten auf die breite Masse der Bevölkerung, ist berechtigt. Die Perspektivangst, dass das in einem Bildungssystem, was ohnehin dazu dient, ein Elitebildungskonzept durchzusetzen, zu einem weiteren Abspalten von großen Teilen des Bildungssystems führen wird, zu maroderen Schulen für die, die eben nicht zur Elite gehören und Ähnlichem, ist völlig berechtigt. Was wir nur deutlich machen müssen, ist, schuld daran sind nicht die Flüchtlinge, sondern das ist eine bewusste Politik der Ausnutzung der Flucht, um letzten Endes die Herrschaft der herrschenden Klasse zu sichern. Das heißt, wir stehen vor der komplizierten Situation. Wir müssen Forderungen entwickeln, die in der Lage sind, die Konkurrenz, die sich verschärfende Konkurrenz innerhalb der Arbeiterklasse zurückzudrängen und die gleichzeitig für die Arbeiterklasse nachvollziehbar als Kampflosungen, als realistische Positionen da sind. Und genau das ist eigentlich der Hintergrund, den wir versucht haben, mit unserem Forderungsprogramm zu gehen. Wir entwickeln dort einerseits Forderungen, die heißen, wenn die umgesetzt werden, drängen wir die Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt zurück. Wir sagen, wir brauchen 1 Million öffentlicher Wohnungen, die gefördert sind und die günstig für die Menschen zu kriegen sind. Wir sagen, wir brauchen Forderungen, die im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, mit Schulen, mit Lehrern in der Lage sind, die Konkurrenz, die sich verschärfen wird, zurückzudrängen. Wir sagen, wir brauchen im Gesundheitswesen die fehlenden 162.000 Stellen, die Verdi sieht, weil wir tatsächlich an einen Punkt kommen, dass Armut krank macht und wer arm ist, stirbt früher. Und wir sagen, man kann diese Dinge auch finanzieren. In allen Veranstaltungen, die ich bisher zum Sofortprogramm habe, stoße ich mit einer Geschichte auf völlige Überraschung, wenn ich nämlich die Frage stelle, wisst ihr, wie viele Millionäre es in diesem Land gibt? Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich wusste es vorher auch nicht. Es sind 1,14 Millionen Millionäre, die ein Vermögen, das wäre dann die zweite Frage, die ich dann immer stelle habe, wo auch immer alle überrascht sind, von 2,381 Billionen Euro. Das ist ja eine Zahl, die man sich erstmal gar nicht vorstellen kann. Wir haben sie jetzt mal, glaube ich, runtergebrochen und haben gesagt, wenn du heute anfängst, jede Sekunde einen 100-Euro-Schein aufeinander zu stapeln, dann bist du in 76 Jahren fertig. Da kann man sich jetzt streiten, ob solche Vergleiche sinnig sind, aber man muss ja irgendwo an die Dimensionen rankommen. Ne? Was aber viel entscheidender ist, ist doch auch dann zu sagen, und selbst wenn du ein Millionär wärst und man nimmt dir im Jahr 20.000 Euro weg als Steuern, das würdest du kaum merken. Aber wenn man das bei allen machen würde, wäre das eine zusätzliche Steuereinnahme pro Jahr von 47 Milliarden Euro. Wenn man den Rüstungsetat um 20% kürzt, was noch keine revolutionäre Forderung ist, wären das 7 Milliarden Euro. Wenn man auf das von der Leyen'sche Hochrüstungsprogramm, was übrigens ein Offensivprogramm ist, sie hat vor, in den nächsten 14 Jahren pro Jahr 9 Milliarden Euro zusätzlich zum Rüstungsetat zu investieren, insgesamt also 130 Milliarden Euro. Kernaussage ist Panzerbewaffnung, und Panzer hat nun mit Verteidigung überhaupt nichts zu tun, sondern ist eine Offensivwaffe. Wenn man darauf verzichten würde, also jährlich nochmal 9 Milliarden Euro. Wenn man die Auslandseinsätze der Bundeswehr einstellen würde, die Zahl glaube ich übrigens nicht, aber es ist die offizielle, ich glaube, die ist viel zu niedrig, wäre es eine weitere Milliarde Euro. Damit wäre man schon in einer Größenordnung von jährlich 60, 65 Milliarden Euro, die tatsächlich dafür zur Verfügung stehen würde, um solche Forderungen umzusetzen, die ja nun dann auch wiederum Arbeitsplätze und damit auch durchaus Steuereinnahmen generieren würden. Das ist natürlich alles weit unterhalb der Ebene, die Machtfrage zu stellen. Und trotzdem ist es ein nachvollziehbares Programm, um deutlich zu machen, es geht nicht darum, die Perspektivangst, die gerechtfertigt ist, auf die Flüchtlinge zu lenken, sondern es geht darum, sie auf die Verursacher von Krieg, Flucht und Armut und auf die Profiteure von Krieg, Flucht und Armut zu lenken. Und da wollen wir eigentlich auch durchaus gemeinsam auch mit der uns nahestehenden Jugendorganisation der SDJ, die jetzt gerade in einer Antimilitarismus-Kampagne ist, Namen und Adressaten benennen. Wir haben zum Beispiel so eine Idee geboren, ob man nicht wöchentlich in der UZ und das auch lange angekündigt, wer wann drankommt, Profiteure von Krieg, Flucht und Armut benennt, jeweils einen, Fakten dazu benennt und damit aber auch den Gliederungen der Parteien der SDJ die Möglichkeit gibt, zum Beispiel sich vorher darüber zu verständigen, welche Standorte sind denn von diesen Unternehmen beispielsweise in unserer Stadt. Und damit deutlich zu machen, wir müssen nicht nur mit diesen großen Zahlen operieren, sondern wir können das auch auf kommunaler Ebene runterbrechen und dabei dann noch immer die UZ zu haben, die in dieser Woche, wo man die Aktion dann macht, eben auch diese Profiteure von Krieg, Flucht und Armut benennt. Und ich glaube, das zusammenzubringen, also die Benennung der Ursachen, nämlich Krieg und Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen und Zerstörung der sozialen Lebensgrundlagen, mit den Profiteuren und den Verursachern und mit unserem Forderungsprogramm, das, glaube ich, könnte eine Chance sein, dazu beizutragen, dass wir die Spaltung, die durch Rassismus reingetragen wird, zurückdrängen und tatsächlich auch Bewegung, Kämpfe für das hinkriegen, was wir als Losung mal so generiert haben, wo wir gesagt haben, unsere Willkommenskultur heißt gemeinsam kämpfen. Danke.